Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Hallo und guten Tag, liebe Menschen, die ihr hier und jetzt zuhört. Genau darum geht es in dieser Folge, ums Zuhören. Deshalb erlaube ich mir als Einstieg die provokante Frage: Hört ihr gerade wirklich zu, so exklusiv und ohne Nebenbeschäftigung, oder müsst ihr zwischendurch auch woanders hinhören? Damit möchte ich nur darauf hinweisen, dass gutes Zuhören viele Dimensionen hat. Ich habe vor kurzem den Satz gelesen: Hören ist eine körperliche Angelegenheit, Zuhören dagegen angewandte Psychologie. Ein super spannendes Thema im Kontext von Veranstaltungen. Ich möchte dazu zwei Gästinnen befragen und ihren Erfahrungen lauschen. Christina Krömer aus Dresden, die sich in Politik, Wissenschaft, Soziologie und Konfliktforschung auskennt, ist Vereinsgründerin von Metropolis. So viel sei verraten, ihr geht es um Zuhören im politischen Kontext. Herzlich willkommen, Christina.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Die zweite Gästin ist die Psychologin Bettina Schwab, fachliche Leiterin der Telefonseelsorge in Berlin. Hier geht es um Zuhören in seelischen Notlagen. Auch dir ein herzliches Willkommen, Bettina.
Danke, ich freue mich, dass ich da bin.
Lasst uns erstmal klären, was genau ihr macht. Bettina, wenn Menschen die Telefonnummer 0800 dreimal die 1, 0 dreimal die 1 anrufen und mit einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter von euch ins Gespräch kommen, geht es da nur ums Zuhören oder auch um Fragen und um Beratung?
Es geht in erster Linie ums Zuhören, genau deswegen auch ums Fragen und niemals eigentlich um Beraten. So vielleicht erstmal als Einstieg. Gut zuhören ist bei uns etwas, wir nennen das aktives Zuhören, und zum aktiven Zuhören gehört genau, dass man auch Rückfragen stellt, sowohl Verständnisfragen, aber auch Fragen, die eine weitere Schicht vielleicht aufdecken, die eine neue Perspektive vielleicht aufmachen, solche Dinge. Beraten tun wir tatsächlich ganz explizit nicht. Wir haben die Formel, jeder Ratschlag ist auch ein Schlag. Wir können auch sowieso gar keine Beratung im eigentlichen Sinne leisten. Es sind einmalige Kontakte. Man kann zwar mehrfach anrufen, aber dass man bei derselben Person rauskommt, ist eher unwahrscheinlich. So dass es einmalige Gespräche sind, wo das Hier und Jetzt und der Moment zählt und nicht eine weiterführende Beratung Thema ist.
Ja, da komme ich bestimmt nochmal drauf zurück, sowohl auf das Stichwort aktives Zuhören, dass wir das nochmal durchdeklinieren, als auch, dass ich mich gefragt habe, wie das ist, wenn man jemanden nur einmal am Hörer hat und dann gar nicht weiß, was mit der Person später passiert. Aber ich gehe nochmal rüber zu Christina. Ich bin ja auf euer Projekt Metropolis aufmerksam geworden, weil du dich und deine ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in den letzten Wagen der Straßenbahn in Dresden setzt und spontan mit Menschen, die dazu Lust haben, ins Gespräch geht. Warum macht ihr das?
Warum machen wir das? Nach meinem Dafürhalten geht es gar nicht mehr anders, als jede kleine Alltagssituation zu nutzen, um miteinander neu in Kontakt zu treten. Und nicht nur das bloße in Kontakt treten ist wichtig, sondern der Eintritt in einen gemeinsamen neuen Gedankengang zu den Herausforderungen unserer Zeit. Das ist ganz wichtig, dass wir all das, was wir an Streit und Konflikt erleben, in einer Alltagssituation beginnen zu transformieren und eine neue Perspektive erarbeiten, die aus der Gesamtheit der Erfahrungen der Menschen, die teilnehmen, entsteht.
In der Straßenbahn etwas zu erarbeiten, hört sich irgendwie an, als wenn ihr das Seminar oder den Kurs für gewaltfreie Kommunikation dann in die Straßenbahn verlegt. Klappt das denn auch?
Also gewaltfreie Kommunikation ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Das ist unsere Grundlage. Also das ist nicht nur eine Methode, sondern die Haltung. Sonst würde ich, glaube ich, dieses Projekt gar nicht machen können. Es ist kein direktes Seminar. Aber es ist auch kein einfach nur nettes Gespräch, was durchaus aber auch total nett sein kann.
Okay, kannst du noch eine Zahl nennen? Ihr habt doch bestimmt auch mal durchgezählt, wie viele Menschen in Dresden euer Angebot annehmen.
Stand Dezember 2024 waren es über 10.500, die bislang teilgenommen haben über den Zeitraum von Ja, wenn man das zusammenzieht, waren es insgesamt ungefähr 2 Jahre und das Projekt fand bislang statt in Dresden, Leipzig, der Lausitz und manchen ICE-Fahrten. Und dazu mussten wir aber, das muss ich auch ganz kurz dazu sagen, über 48.000 Leute einladen. Also nur, um das nochmal in Relation zu setzen.
Oh, das ist eine neue Information für mich. Ihr ladet Menschen ein. Ich dachte, das ist so eine spontane Geschichte. Wenn ich zufällig im letzten Wagen der Straßenbahn in Dresden einsteige, dann sitzt da Christina und dann setze ich mich dazu und der Zufall hat uns zusammengelost.
Ja, ja. Also es kann sein, dass Menschen, die im letzten Abschnitt einsteigen, total gerne teilnehmen wollen. Es kann aber auch sein, dass Menschen, die im ersten Abschnitt einsteigen, auch total gerne teilnehmen wollen. Und deswegen gibt es eine Person von unserem Team, die die Aufgabe hat, durch die Gegend zu gehen in der Bahn und Leute über das Projekt zu informieren. Das ist ja weiterhin sehr ungewöhnlich, unser Projekt. Und die Leute dann genau in diesem Moment dabei einzuladen, jetzt nach hinten zu gehen und sich dazuzusetzen.
Noch eine Rückfrage, Christina. Gibt es so etwas wie äußere Regeln, nach denen ihr die Gespräche führt? Zu dem Inneren kommen wir noch. Gibt es so äußere goldene Regeln, auf die ihr euch geeinigt habt im Team?
Ja, also es gibt einen Moderationskodex, der sagt sehr klar, wie wir Gespräche führen wollen, sodass sie jenseits der Fragmentierungsprozesse der gesellschaftlichen allparteiliche oder unparteiliche Position klar machen. Und das ist ein wirkliches Kunststück in der heutigen Zeit. Also alles das, was dazu beiträgt, haben wir festgehalten und üben das auch regelmäßig, weil da muss man richtig fit drin sein.
Ihr übt wahrscheinlich in der Praxis und ihr übt wahrscheinlich in Rollenspielen auch im Team. Vermute ich mal.
Ja, das ist entscheidend.
Bettina, die gleiche Frage an dich. Gibt es ein Set von äußeren Regeln, denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge folgen sollten, damit das Zuhören und die Gespräche gut funktionieren?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Regeln, die jetzt aber auch nicht unbedingt auf einen Zettel passen, sage ich mal. Also es geht damit los, dass man eine Ausbildung durchläuft, die dauert in unserer Stelle tatsächlich 1,5 Jahre. Und erst dann sitzt man alleine am Telefon und führt Gespräche. Man hat vorher schon hospitiert, ne? Aber entscheidend ist ja der Moment, ab dem man alleine da sitzt und jedwede Situation, die durch den Hörer kommt, halten muss. Im Rahmen dieser Ausbildung geht, du hast vorhin Haltung angesprochen, Christina, das ist bei uns eben auch das A und O. Es geht darum, mit der Ausbildungsgruppe eine Haltung zu entwickeln, mit der man am Telefon sitzt und sich auf die Gespräche einlässt. Es geht darum, sich selbst gut zu kennen, um zu gucken, wo komme ich mit dieser Haltung ins Bröckeln und wie kann ich wieder in eine annehmende und haltgebende Position zurückfinden. Was sollte ich halten können? Ab wann muss ich es aber auch nicht mehr halten können? Also es gibt auch Grenzen, die Telefonseelsorger und Telefonseelsorgerinnen können auch sagen, beispielsweise in dem Ton möchte ich das Gespräch nicht führen oder gerade wenn sie mit sehr extremen Aussagen konfrontiert werden, auch zum Ausdruck bringen, dass sie diese Position nicht teilen und nicht inhaltlich darüber reden möchten, sondern dass es um das Dahintersteckende gehen soll. Ansonsten gibt es Regeln, die mehr betreffen, wie die anrufende Person zu schützen ist, sage ich mal. Die Anrufenden kommen ja mit sehr intimen Themen auch zu uns, die sie vielleicht in ihrem Umfeld entweder nicht teilen können, weil niemand da ist oder auch nicht teilen wollen, weil sie nicht wissen, wie darauf reagiert wird. Und da muss natürlich absolut stehen als Regel, dass was in der Telefonseelsorge ankommt, bleibt in der Telefonseelsorge. Die Anrufenden und alles, was sie an Informationen preisgeben, ist mit absoluter Anonymität zu handeln.
Ich vermute, Bettina, dass die äußeren Regeln noch relativ schnell lernbar sind in diesen 1,5 Jahren. Ich frage mich, wenn ihr mit einem traurigen, einsamen, vielleicht sogar suizidgefährdeten Menschen sprecht, da können ja auch immer Trigger für eigene seelische Erfahrungen und Verletzungen auftauchen bei euren Mitarbeitenden. Wie verhindert ihr, dass ein Seelsorger, eine Seelsorgerin unbewusst eigene Themen reinbringt? Oder positiv formuliert, wie kann man üben, dass der innere Raum des Zuhörens frei bleibt?
Also genau deswegen ist eben die Ausbildung auch so ausführlich. Wir haben eine Ausbildung, die eingeteilt ist in Selbsterfahrungsanteile und eher technische Gesprächsführung und praktische Übungen dazu im Rollenspiel. Und diese Selbsterfahrung, das sind ganze Tage, die dann zu bestimmten Oberthemen stattfinden, die am Telefon eben vorkommen können und wo es darum geht, dass da die Auszubildenden mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer eigenen Situation sich auseinandersetzen, mit ihrer Sicht auf dieses Thema, um eben genau zu gucken, was könnte dich da triggern und was musst du im Blick behalten, damit du beim Anrufenden bleiben kannst. Es wird dann im weiteren Verlauf, wenn sie dann im aktiven Dienst sind, sind sie ganz regelmäßig in Supervision, also in festen Supervisionsgruppen, haben einmal im Monat Supervision, um eben Gespräche mitbringen zu können, nachbesprechen zu können, draufschauen zu können, wo sie gemerkt haben, das ist ihnen schwer gefallen, es ist ihnen vielleicht schwer gefallen, beim Anrufenden zu bleiben oder sie konnten das Gespräch im Nachhinein eben nicht wegsortieren, weil es ja auch natürlich mit ihnen selbst was gemacht hat. Da werden sie regelmäßig begleitet und natürlich auch vom Team. Wir sind ja auch in der Telefonseelsorge, wir hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, und sind natürlich auch immer für Gespräche da, wenn die Not am Mann ist oder an der Frau ist.
Ich ziehe gerade so eine Parallele zwischen dem, was du gesagt hast, Selbsterkenntnis und auch bei sich Klarheit haben, zu dem, Christina, was du gesagt hast, gewaltfreie Kommunikation. Du hast ja in Marburg Friedens- und Konfliktforschung studiert. Vielleicht kannst du ganz kurz erläutern, ich weiß, dass das ein sehr komplexes Thema ist, beziehungsweise auch Haltung ist, GFK, gewaltfreie Kommunikation, aber die, die es nicht kennen, so diese vier Stationen oder diese vier Grundsätze so kurz erklärt, damit wir das auf unser Thema Zuhören beziehen können.
Das mache ich sehr gerne, das ist mein Lieblingsthema. Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Und dazu hat er sich vier Stufen überlegt. Am Anfang steht die Beobachtung in Abgrenzung zur Bewertung. Das, was wir gesellschaftlich machen, ist, wir bewerten sofort eine Situation und gucken gar nicht unbedingt genau hin, was ist eigentlich die Beobachtung, die jetzt eine völlig unparteiische Kamera aufnehmen würde. Und da beginnt eigentlich schon das große Problem, weil wir reagieren viel auf Bewertungen und viel weniger auf Beobachtungen. Wenn man Beobachtungen zur Grundlage nehmen würde, unsere Wahrnehmung, dann hätten wir 80% wahrscheinlich der Konflikte, die wir haben, nicht. Aber da wir das halt so machen, entsteht dann in der nächsten Stufe, das ist die Stufe der Gefühle, der Körper reagiert, die Psyche reagiert und sendet ganz viele Gefühle aus, um zu sagen, ah, hier passiert gerade was in mir, was nicht so toll ist oder auch was total fantastisch ist. Also Gefühle ist ja, Bandbreite ist ja riesig. Und wir benutzen aber meistens auch nur einen winzig kleinen Ausschnitt für Gefühle, weil das, was die Gesellschaft anstatt Gefühle anbietet, sind Gedanken. Also wie bewerte ich das? Was sind sozusagen Pseudogefühle dazu? Und die Pseudogefühle suchen viel im Äußeren. Wer ist jetzt schuld? Wer hat jetzt irgendwas gemacht, weswegen ich mich verletzt fühle oder so? Eigentlich sind die Gefühle aber dazu da, wirklich konsequent auf Bedürfnisse, die dritte Stufe der gewaltfreien Kommunikation, zu verweisen. Bedürfnisse haben wir alle und was die Gesellschaft anbietet anstatt Bedürfnisse sind Strategien. Und der letzte Schritt ist, nachdem man das alles so durchgegangen ist, die Bitte im Vergleich zum frommen Wunsch oder Befehl. Und die Bitte ist dagegen ganz anders. Sie basiert immer darauf, dass man gemeinsam miteinander sucht oder auch im Inneren, ich miteinander suche, wie kann tatsächlich eine mögliche Veränderung eintreten, die zeitnah ist, die immer positiv ist. Es geht nicht darum, Dinge zu unterlassen, sondern Positives zu bestärken und alle müssen Ja dazu sagen. Und wenn man diese Stufen abgeht, auch im schnellen Gespräch miteinander, da kommt man zu ganz anderen Erkenntnissen und ganz anderen Perspektiven auf einmal, weil sich Dinge ganz anders darstellen, als sie sonst im politischen Raum diskutiert werden miteinander.
Dankeschön für einen Grundkurs in gewaltfreier Kommunikation. Bettina, sagt dir das was? Arbeitet ihr auch mit GFK?
Ja, das sagt mir natürlich was, schon von Berufswegen, aber wir haben auch regelmäßig Fortbildungen zu den Themen, zu diesem Thema für unsere Ehrenamtlichen. Wir haben es in der Ausbildung selbst nicht als sozusagen anhand dieses Modells entlanghangelnd mit drin, aber wir sind genau an diesen Themen dran, ne? Also die wertfreie Beobachtung ist mit einem riesen Knackpunkt, denn man muss sich sehr klar über die eigenen Werte, die eigenen Bedürfnisse sein, um die eigenen nicht mit denen des Anrufenden zu vermischen und um auch ein Stück weit, wenn man bei sich selbst auch so Schattenseiten an Bedürfnissen und so weiter kennt, ne, dann ist man auch gnädiger damit, dass andere Menschen auch nicht alle super sind, ne? Und dann kann man auch wertfreier im Gespräch bleiben und eher annehmen, was kommt. Das ist ein großer Punkt in unserer Ausbildung, da zu schauen, was sind eigentlich meine Werte, welche sind gesellschaftskonform, welche vielleicht auch nicht, welche veranlasst mich wieder zu welchen Beobachtungen, also durch welchen Filter nehme ich Dinge wahr und wie kriege ich diesen Filter auf. Und dann sind wir eben tatsächlich wieder ein Stück bei diesem aktiven Zuhören. Also wenn dir eine andere Person aus ihrem Leben erzählt, eine Situation schildert, dann im normalen Alltag hört man zu, man sucht im Hinterkopf, habe ich was Ähnliches erlebt? Ab dem Moment wächst das Bedürfnis, das einzubringen in das Gespräch oder eben entsprechend zu bewerten, was anderes dagegen zu setzen und so weiter. Und genau das passiert eben in der Telefonseelsorge nicht. Also diese Form von Gespräch, natürlich passiert das, wir sind alle Menschen. Aber es geht darum zu gucken, was kommt bei mir, warum kommt das gerade? Und es dann ein Stück zur Seite zu tun, also nicht anhand der eigenen inneren Landkarte dann beim Anrufenden rauszufinden, sondern wirklich zu gucken, was ist dessen oder deren innere Landkarte. Dafür kann man das eigene nutzen, ne? Man kann die zur Verfügung stellen. Ich kenne das von mir so und so. Ist das bei Ihnen auch so? Solche Dinge kann man natürlich tun, aber es geht immer sehr darum, möglichst objektiv in die Welt des Anrufenden einzutauchen und der Welt zu folgen und in der Welt, und da sind wir wieder bei Marshall Rosenberg, dann zu schauen, was sind das für Gefühle, die durch das Erleben dieser Person oder was gerade geschildert wird. Was steckt dahinter? Was machen diese Gefühle mit dieser Person? Und da durch Fragen danach oder wieder das zur Verfügung stellen der eigenen Gefühle einen Raum zu geben, dass die mal Raum finden dürfen. Denn auch das ist was in einem Gespräch. Wir können es immer schlecht aushalten, wenn jemand anderes länger im gleichen Gefühl bleibt. Wir sind dann sehr schnell dabei, Lösungen anzubieten oder zu raten, weil wir es nicht gut aushalten können, was da kommen könnte, vielleicht noch was dahinter steckt. Es macht uns Angst, wir könnten es nicht halten. Es könnte schlimmer werden, weil es überhaupt angesprochen wird, solche Dinge. Und genau das macht aber die Telefonseelsorge, die sagt, ich bin hier, hier ist der Raum, hier kannst du, wenn jetzt gerade ein Selbstmitleid ist, dann darf das hier mal sein. Und es darf eben nicht einfach nur mal 30 Sekunden da sein und dann hast du es aber auch wieder wegzupacken, sondern es darf auch mal so lange im Raum sein, bis vielleicht das Gefühl, was noch dahinter steckt, auch noch kommt. Und das ist eine Erfahrung, die für die Anrufenden möglich wird, die man im Alltag nicht hat und die sehr viel Ruhe bringen kann, sage ich mal. Also man fühlt sich gehört. Die Seele fühlt sich gehört. Nennen wir es mal pathetisch so.
Wir sind im Podcast zum Thema Zuhören. Ich spreche mit Bettina Schwab, die fachliche Leiterin der Telefonseelsorge in Berlin ist, und mit Christina Krömer vom Verein Metropolis in Dresden und in anderen Städten mittlerweile. Und ich wollte Christina gerne fragen, man spricht in der Kommunikationsforschung auch von einer großen Gereiztheit, die unsere Gesellschaft erfasst hat. Ich vermute, dass ihr bei euren Gesprächen in den Straßenbahnen auch auf diese Gereiztheit stößt. Was machst du, wie rüstest du dich innerlich, um die inneren Gehörgänge offen zu halten, selbst wenn Bürgerinnen und Bürger sehr aufgebracht sind in den Gesprächen?
Ich kann so prinzipiell sagen, dass aufgebrachte Bürger und Bürgerinnen mir eigentlich die liebsten teilnehmenden Fahrgäste sind, weil da ist das größte Entwicklungspotenzial. Also im gemeinsamen Gespräch kann sehr viel mehr passieren als mit Menschen, die extrem frustriert sind, die total alles abgeschrieben haben. Und das ist eigentlich das Schwierige, dass wir das in der heutigen Zeit so seit einem Jahr einfach viel häufiger treffen als noch davor, als zum Beispiel vor Corona. das ganz deutlich zu spüren, dass es wie so eine grassierende Perspektivlosigkeit und auch Erschöpfung gibt in Anbetracht der Art, wie gesellschaftliche Konflikte diskutiert werden und ja nicht versöhnt werden, sondern einfach so schleifen gelassen werden oder ausgesessen werden. Aber da kommt keine tiefere Verständigung und auch kein friedlich beiseite legen. Und deswegen die Menschen mit viel Wut im Bauch und Ärger, das ist eigentlich das Spannendere, weil da ist dann noch viel Energie und möchte noch viel sich verändern. Und diese Menschen machen ganz häufig die Erfahrung, dass ihnen aber nicht mehr zugehört wird, weil drumherum wollen die Leute vor allen Dingen in Ruhe gelassen werden von so viel Energie und Aufregung noch in Anbetracht von Dingen, von denen viele sagen, da kann ich sowieso nichts mehr gegen machen. Deswegen schalte ich komplett ab und gucke auch keine Nachrichten mehr, informieren mich nicht. Ich warte einfach nur noch darauf, was passiert so.
Und du freust dich über diese Energie?
Ich freue mich total, ja. Da ist noch viel Leben und Lebendigkeit und das ist total wichtig, sich das zu erhalten. Gleichzeitig ist es natürlich auch extrem anstrengend, das irgendwie in was Positives, Konstruktives zu transformieren, weil da ist ja auch ganz viel Destruktion. Also zum Beispiel diese Wut auf alles und dann möchten die Leute alles zerschlagen und möchten wieder zurück zu sehr autoritären Handlungsweisen für die Schuldigen, von denen sie dann auch sehr genau wissen, wer das alles ist. Und das ist schon ordentlich. Da muss man schon eine innere Ruhe mit sich bringen. Und ich gucke dann immer auf die Menschen wie, okay, also du erzählst mir jenseits von dem, was sprachlich gerade passiert, einfach auch unglaublich viel, was in dem Leben alles nicht passiert ist, wo Gesellschaft eigentlich komplett gescheitert ist oder auch Politik komplett gescheitert ist. Und das ist sozusagen der Zusatz an Informationen, der wirklich spannend ist, weil er dann in tiefere Schichten von Vernachlässigung oder von langjähriger Frustration führt. Und dahinter eröffnet sich eine große Welt von teilweise Entbehrung, ganz viel Einsamkeit, ganz viel Hoffnungslosigkeit. Und da geht es dann drum. Und dann kann man auch relativ gut wegkommen von, was wir in Dresden viel hören, der Hass auf Grüne. Die Grünen sind wirklich an allem hier schuld. Es ist das Narrativ, was über der Stadt wie so eine Glocke liegt. Und dann kann man mal dahin kommen, zu allem Möglichen, ne? Was auf der Arbeitsstelle passiert, wie eigentlich die Familie aufgestellt ist. Und da wird es dann eigentlich wirklich spannend, was da ganz hinterliegt. Dieser ganze Eisberg, der dann zum Vorschein kommt.
Genau, man sieht nur die Spitze und das Wichtige ist eigentlich unter der Wasserlinie. Aber nochmal meine Frage, Christina, wie gehst du mit dem Belastenden um, was eben auch involviert ist? Also ich höre deine Neugier, ich höre deine Freude über diese Energie, der Saft, der dann auf den Gesprächen ist. Und dennoch sprichst du auch von Belastung. Ein, zwei Sätze, wie gehst du damit um?
Ich habe tatsächlich gar keine Probleme mit belastenden Sachen umzugehen und belastenden Erzählungen. Ich weiß, dass es für das Team ganz schwer ist, aber irgendwie sehe ich vor allen Dingen die Chance. Ich weiß auch nicht, das ist vielleicht auch einfach ein bisschen weltfremd möglicherweise. Aber ich glaube, sonst würde ich das auch nicht tun. Also wenn mich das wirklich tief fertig machen würde, dann ginge es nicht für mich. Also ich weiß, wir haben gar keine andere Chance. Also wir müssen es hinkriegen miteinander. Und ob es jetzt belastend persönlich ist, irgendwelche schweren Schicksale, jemand muss in der Lage sein, die totale Überforderung auszuhalten und sich dann auch noch in der Überforderung wohlzufühlen. Und wenn es jetzt gerade niemanden gibt, den ich zum Beispiel kenne, dann muss ich es halt selbst sein. Und da kommen wir gar nicht drum herum als Gesellschaft.
Die Bettina sprach von Supervision. Gibt es das für eure Mitarbeitenden auch?
Ja, also wir haben das große Glück, einen Supervisor zu haben. Professor Dr. Oliver Decker ist der Leiter des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts in Leipzig. Der macht seit 20 Jahren diese Autoritarismusforschung. Wohin bewegt sich die Gesellschaft? Das ist einmal super, weil der ist sozusagen inhaltlich ganz tief, steht er im Saft und ist gleichzeitig auch noch Psychologe und begleitet uns dadurch das, was das Team als belastend erlebt und die allgemeinen Frustrationen. Denn das, was wir viel von den Fahrgästen hören, ist ja auch das, was uns natürlich völlig umtreibt, dieser absolute Eindruck von Selbstunwirksamkeit, den die Menschen gerade wirklich in den Wahnsinn treibt.
Eine wichtige Zutat für gutes Zuhören ist, nach meiner Vorstellung, dass man wirklich präsent ist, dass man wirklich anwesend ist, aufmerksam und nicht mit den Gedanken abdriftet. Wer von uns meditiert, weiß, dass das ja eine echte Herausforderung ist. Bettina, welche Techniken nutzt du selber, damit du nicht abdriftest? Welche Techniken gebt ihr euren Mitarbeitenden an der Hand?
Was nutze ich selber? Gute Frage. Ich habe vielleicht ein bisschen ähnlich wie Christina das Glück, da auch so eine natürliche Neugier und so ein allumfassendes Interesse zu haben und bin sehr bei den AnruferInnen. Ich bin sehr interessiert daran, was da kommt. Ich bin interessiert daran, was dahinter stecken könnte und das hält mich ein Stück weit wach. Was wir mit den Ehrenamtlichen aber tatsächlich immer besprechen, ist da in der Selbstbeobachtung zu bleiben. Ne? Also viel auch immer wieder zwischendurch einen kurzen Bodycheck zu machen. Ne? Also wie sitzt man gerade da? Also ist man nur noch dabei, das Telefonkabel irgendwie um den Finger zu wickeln oder ist man eventuell, weil das Gespräch gerade emotional belastend ist, im Gegenteil ganz zusammengekrümmt, ne? Und da dann bewusst in Gegenbewegungen zu gehen, sich wieder zu öffnen. Oder eben tatsächlich, wenn man merkt, man kann überhaupt nicht bei der Sache bleiben, sich genau das anzugucken, weil vielleicht ist das auch ein ordentliches Maß an Gegenübertragung, was man da gerade auslebt. Und dann kann man auch das beispielsweise wieder zur Verfügung stellen. Ich merke gerade, mir fällt es richtig schwer bei den vielen Dingen, die sie mir erzählt haben. Das ist ja so eine Anballung. Und ich merke gerade, mir fällt es schwer, die alle zu merken. Ich merke, ich muss wirklich abschalten gerade. Ich frage mich gerade, ob es ihnen vielleicht auch manchmal so geht. Und wupp, ist man wieder auf einer anderen Ebene des Gesprächs.
Ihr habt beide den Begriff Active Listening, aktives Zuhören, verwendet. Was gehört dazu? Was ist das Aktive des Zuhörens? Vielleicht bleiben wir gerade noch bei Bettina und dann würde ich gerne Christina dazu auch hören.
Beim aktiven Zuhören ist ein Stück weit eine Grundprämisse, dass die Person, der man zuhört, Experte oder Expertin für das Problem, was geschildert wird, ist. Ein Stück weit auch natürlich die Lösung längst in sich hat. Und das heißt im Umkehrschluss, dass man nicht als Experte von außen sich da irgendwie einmischt, sondern dass man tatsächlich durch das aktive Zuhören ganz genau exploriert, wie sieht denn eigentlich die anrufende Person das und was für Impulse hat sie eventuell schon längst, da wieder in eine Bewegung zu gehen zum Beispiel. Was hat sie in der Vergangenheit vielleicht schon versucht? Was hat in einem anderen Kontext mal funktioniert, diese Dinge rauszufinden? Und das tut man, indem man eben tatsächlich sehr bewusst Rückfragen stellt, indem man zusammenfasst, was man gehört hat, das nochmal zur Verfügung stellt, ob man es quasi richtig verstanden hat, indem man nachfragt, indem man eigene Gedanken zur Verfügung stellt und die anderen abfragt, indem man Gefühlsfragen stellt, also tatsächlich aktiv danach fragt, was das mit der anrufenden Person macht, um sich von der reinen Erzählebene zu lösen, solche Dinge. Ergänzt gerne, Christina, ne, dass ich hier nicht...
Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Sagt dir das was? Also es ist ja eine Form des Fragens, die auf keinen Fall umleitet zu mir selber, sondern dass es eine Frage ist, Bettina sagte, explorieren, also dass man die Gedankenwelten des anderen explorierst. Und im Vorgespräch hattest du, Christina, mich gefragt, dürfen wir auch über Fragen sprechen? Ja, diese Fragen, die das Zuhören unterstützen, welche sind das?
Wenn Menschen zu uns kommen, dann sind sie meistens ein bisschen neugierig auf was da passiert und wissen es aber noch nicht, weil sie noch nicht bei sowas teilgenommen haben, weil so ein Format relativ unbekannt ist und setzen sich dahin und wir haben dann die Aufgabe, innerhalb von ganz kurzer Zeit Vertrauen herzustellen, dass nicht missbraucht wird, was jetzt an Informationen kommt und aber auch, also die meisten setzen sich hin und denken, es kommt jetzt eine Umfrage, Interviewleitfaden und bam, 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 es wird alles Mögliche abgefragt, haben Sie Kinder oder wo wohnen Sie oder was auch immer. Und nichts davon passiert ja, sondern es passiert ein freies, ich habe das immer gesagt, Mäandern in der Lebenswelt der anderen Person, also der, die sich jetzt gerade mir gegenüber setzt. Und das ist wie so mit so einem Scheinwerfer alles mal so ableuchten und mal eine Hinführung, also wie so eine Hand bieten und dann zum Beispiel mit der Einstiegsfrage, wir haben ja immer unterschiedliche Themen. Und dann ist zum Beispiel, war jetzt das Thema Zusammenhalt, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wie definieren Sie das? Das ist sozusagen wie so die ausgestreckte Hand. Legen Sie mal los mit einer Definition. Und dann gucken die Leute vielleicht erstmal ein bisschen konsterniert, weil so eine Definition von Zusammenhalt, das ist ja nichts, was man so im Alltag normalerweise als Frage gestellt bekommt. Und die brauchen dann schon auch ein bisschen. Und dann ist aber sozusagen die Art, wie Sie das dann nutzen, die ist völlig bei Ihnen. Also wir folgen dann wie so ein Fisch im Wasser, wo uns der Strudel hinschwemmt und Das Team sagt auch immer, das ist wie man schmeißt sich in so einen Sog rein. 4 Stunden lang wird man da durchgewirbelt und dann steigt man an irgendeiner Haltestelle wieder aus und dann ist man erstmal fix und fertig und völlig nass geschwitzt oder keine Ahnung was, je nachdem, welche Jahreszeit auch ist. Genau, aber man folgt sozusagen wirklich in die Gedankenwelt der Menschen hinein und mit. Und gleichzeitig ist es natürlich dann entscheidend, die Gedankenwelten sind häufig sehr destruktiv oder geprägt, wie ich vorhin gesagt habe, voller Hoffnungslosigkeit. Und dann ist es entscheidend, nicht nur bei dieser Hoffnungslosigkeit zu bleiben, sondern immer wieder nach Punkten zu gucken und zu ermutigen über die Art der Fragestellung, wie Bettina auch vorhin gesagt hat, wo gibt es kleine Punkte, die sich schon mal als positiv bewahrheitet haben oder wo eine Vermutung, die sehr negativ war, eigentlich durch die Realität widerlegt wurde. Wir haben einen gefühlt neuen Ansatz gefunden, der eigentlich naheliegend ist. Wir können mit Meinungen, können wir praktisch in Gesprächen ganz wenig anfangen. Die sind wie so ein netter Einstieg in das Gespräch. Da ist aber häufig sehr viel Abgrund dabei. Ja, also die Erzählung dessen, was der mediale Raum sehr stark geprägt hat als Narrativ. Und damit kann man gar nicht positiv arbeiten. Deswegen sagen wir vielen Dank für Ihre Meinung und jetzt Ihre Erfahrung. Auf GfK übertragen wäre das sozusagen, wir versuchen jetzt mal eine Beobachtung herzustellen, wo in Ihrer Lebenswelt enthält diese Meinung, die Sie gerade proklamiert haben, eigentlich einen Bezug? Also wo zeigt das sich? Geben Sie mir mal ein Beispiel, damit ich Sie tiefer verstehen kann. Und dann ist eigentlich schon das nächste Inhalten wieder, weil häufig existiert es gar nicht so. Also die Meinung, die Menschen nach vorne bringen und wirklich ganz entrüstet vortragen, lässt sich in ihrer Lebenswelt gar nicht unbedingt wiederfinden, sondern manchmal das in Grautönen, aber häufig auch das totale Gegenteil. Und dann ist ja immer die Frage, warum ist eigentlich diese Meinung sehr viel relevanter, die mit ihrem Leben gar nichts zu tun hat? Also die sich da gar nicht als reale Erfahrung finden lässt. Genau, und so entsteht dann ein tieferer Einstieg in die Gedanken- und auch Verarbeitungswelten. Also manche Dinge sind total wichtig, andere nicht. Warum eigentlich? Warum wird das so vehement abgelehnt und etwas anderes befürwortet, was vielleicht gar nichts Frohes oder Fröhliches oder Vielfältiges oder Bereicherndes enthält. Und auf diesem Weg gehen wir irgendwie gemeinsam und unsere Fragen laden dazu ein, nochmal uns tiefer zu erklären, warum, wieso eigentlich bestimmte Dinge so sind und so erklärt werden.
Mir gefällt unheimlich gut der Begriff Mäandern und ich habe Bettina auch nicken sehen, weil das, glaube ich, sehr gut zu einem spielerischen Explorieren passt. Christina, bei euch ist es so, dass ihr die Menschen bei dieser Exploration ja seht, ihre Mimik, ihre Körperhaltung, Gestik. Das fällt bei euch, Bettina, bei der Telefonseelsorge, fällt das weg. Wie kompensiert ihr das, um die Menschen trotzdem richtig gut zu fühlen? Also was dient euch?
Also ich finde immer wieder erstaunlich, was allein durch die Stimme transportiert wird. Und was auch nicht, und das setzt manchmal auch die Prioritäten noch ganz schön. Es ist immer wieder ein großes Rätsel, wie alt ist der oder die Anruferin eigentlich, mit der ich gerade spreche. Ich würde mal behaupten, da liegen wir meistens falsch, wenn sie es nicht sagen dann und es aus dem Kontext nicht ableiten. Also das ist nicht hörbar. Manchmal ist es auch, oder das heißt manchmal, häufig ist es auch mit dem Geschlecht so. Das sind alles so Kontextinformationen, die hätte ich, wenn ich sie sehe. Was würden sie mir bringen? Eventuell, dass ich einfach schon wieder in irgendeine Kategorie steige gedanklich. Also die Gefahr laufe ich am Telefon dann gar nicht. Und dann merke ich auch sehr schön, es ist davon losgelöst. Es ist ein menschliches Problem, was gerade angesprochen wird. Und kann mich ein Stück weit darauf konzentrieren, was ist bei diesem Menschen los. Ansonsten ist es so, dass Lächeln, Seufzen, alles ist in der Stimme und man hört sich da rein. Man hört auch immer mehr nach einer Weile.
Meine Gästinnen heute im Podcast zum Thema Zuhören sind Bettina Schwab, fachliche Leiterin der Telefonseelsorge in Berlin, und Christina Krömer vom Verein Metropolis in Dresden. Ich würde gerne zunächst dich fragen, Christina. Es geht bestimmt auch manchmal darum, oder ab und zu, auch Grenzen zu setzen in einem Gespräch und zu sagen, da ist eine rote Linie. Gibt's das? Also wie du dich vielleicht auch vor verbalen Angriffen schützt, bei aller Neugier, bei aller Liebe zur Energie.
Wir haben ganz am Anfang, als wir 2019 in die Bahn gestartet sind, die ganze Zeit immer nur Deeskalationsübungen gemacht in Vorbereitung auf die erste Bahnfahrt und haben gedacht, wir müssen erstmal nur gucken, dass wir lebend da rauskommen. Die Leute sind uns bei der ersten Fahrt erstmal komplett um den Hals gefallen. Also das war so eine Motivation, wie als ob alle auf uns gewartet hätten. Es war so ein bisschen unglaublich, aber es hatte, glaube ich, auch wirklich mit der Zeit vor Corona zu tun, dass die Menschen noch viel offener waren. Zu dem Thema Grenzen. Also es gibt natürlich Situationen, wo wir sagen müssen, stopp, das geht nicht. Das passiert ganz, 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 ganz selten. Hinter jedem Angriff steckt ja eine andere Aussage. Und ich zum Beispiel, es gab mehrere Situationen, zum Beispiel von einem Mann, das weiß ich noch sehr genau, der hatte sehr viel so Verschwörungserzählungen, also in dem Sinne von, alles ist gesteuert und Deutschland ist nicht selbst regiert, etc., etc. Und er war unglaublich wütend und er hat extrem laut gesprochen und er wollte auch gerne den kompletten Raum beschallen. Ich habe dann, und er hat auch uns persönlich sozusagen so wie eingegriffen, also sie machen doch nichts, sie können doch nichts, sie wissen doch nichts, sie haben sich nicht informiert auf YouTube, sie wissen ja überhaupt, die können gar nicht mitreden, was ich ihnen jetzt hier alles erzähle, weil sie gar keine Ahnung haben. Und auch da ist entscheidend, total bei diesem Mann zu bleiben und zu sagen, okay, ab wann hat denn begonnen, das, was sie auf YouTube gesehen haben, für sie Sinn zu machen? Und hatte das davor alles gar keinen Sinn? Können wir mal zurückgehen zu dieser Stelle, wo Dinge auf einmal sich ganz anders dargestellt haben? Und es ist sofort weg von mir, von der Beleidigung meiner Person oder wie ich aussehe oder was ich wohl schon gearbeitet habe im Leben, hin zu diesem, ach so, ja, nee, das ist ja natürlich eigentlich viel wichtiger, zu gucken, was in meinem Leben irgendwie war oder ist. Also das beste Sicherheitskonzept ist das wohlwollende, empathische, innere Aufeinanderzugehen. Das ist so gut wie kein Sicherheitsdienst, der daneben stehen würde.
Das leuchtet ein. Bettina, wie bereitet ihr Mitarbeitende vor, auch in diesem Bereich Grenzen zu setzen?
Es ist tatsächlich so, dass Grenzen setzen in der Telefonseelsorge ein wichtiges Thema ist. Es ist auch in der Ausbildung mit drin. Und zwar aber tatsächlich nicht nur in Bezug auf, wo ist meine eigene Belastbarkeitsgrenze, sondern auch tatsächlich sehr, was bin ich bereit, mir anzuhören. Also das Beschimpfen von TelefonseelsorgerInnen hat absolut auch zugenommen, ist schon immer so gewesen, ist teilweise durch die Psychodynamik der anrufenden Person erklärbar, durch die Traumatisierung, die sie erlebt hat und die reinszeniert werden müssen. Es ist aber auch tatsächlich im Zusammenhang mit Corona, nach Corona und den Entwicklungen der letzten Jahre nimmt es zu, auch politisch motivierter Ärger, der rausgelassen werden muss, sage ich mal. Und da gibt es sozusagen ganz viele kleine Grenzen und große Grenzen, die man dann auch setzen muss in solchen Gesprächen. In Bezug auf die eigene Belastungsfähigkeit, auch du hattest die depressiven Anruferinnen jetzt nochmal als Beispiel oder auch einfach wirklich schwere Themen, ist immer entscheidend. Es gibt Themen, die ich vielleicht sowieso schon schwierig finde. Es kann aber auch tagesaktuell und situativ natürlich noch mal ein Thema mich mehr anhüpfen als ein anderes. Wenn ich gerade in einem fiesen Ehestreit bin oder sonst was, dann hüpft mich das Thema vielleicht am Telefon plötzlich und unerwartet emotional viel mehr an als noch einen Tag vorher. Und das ist ein Grund, warum wir mit den Ehrenamtlichen auch quasi wie so ein Einstieg in den Telefondienst oder den täglichen Dienst besprechen. Also, dass man sich wirklich hinsetzt vor dem ersten Telefonat und geht einmal durch. Was ist bei mir gerade so los? An welchen Stellen bin ich gerade nicht gut aufgestellt? Welches Thema kommt mir spontan in den Sinn, dürfte heute nicht kommen? Und das ernst zu nehmen, und dann wird auch in der Ausbildung geübt, wie reagiere ich in so einem Fall? Man muss sich nicht persönlich beleidigen lassen am Telefon. Also sowas wie, was sind Sie denn für eine schlechte Seelsorgerin? Oder das hören unsere Ehrenamtlichen immer wieder. Und es ist etwas, wo sie auch nicht demütig stillhalten müssen sozusagen, ne? Sondern wo sie absolut und auch mit unserem vollen Einverständnis und mit Überzeugung ihre eigene Grenze aufzeigen sollen. Die Kunst ist ein Stück weit, die Grenze aufzuzeigen, aber trotzdem die Hand hinzustrecken. Also nicht zu sagen, nee, in dem Ton nicht, ich leg jetzt auf, klick. Ne? Oder was sind Sie denn für jemand? Also quasi auf das Gleiche einzusteigen, sondern tatsächlich zu sagen, Ich möchte wirklich gerne für Sie da sein und mit Ihnen schauen, was liegt denn dahinter? Wie ist das denn dazu gekommen, dass Sie da so wütend sind? Was wären denn Möglichkeiten, dass vielleicht die Wut weggeht? Aber ich bin nicht bereit, das zu tun, indem ich beschimpft werde. Wenn Sie in der Lage sind, das Gespräch mit mir zu führen, als ob ich ein Mensch bin, dann reden wir gerne weiter. Und ganz häufig ist dann so ein bisschen die Luft raus und das Gespräch kann weitergehen. Wenn es gar nicht geht, fordern wir unsere Ehrenamtlichen auch auf, nach Ankündigung das Telefonat zu beenden.
Da kann ich vielleicht direkt einhaken, weil wir haben ja auch diese Situation häufiger, dass wir sozusagen doch einfach auch beschimpft werden oder viel Spott aushalten müssen. Gerade von Menschen, die eigentlich nicht teilnehmen wollen. Oder auch manchmal kommen Menschen, die kommen so ganz gezielt, um zu sagen, hier, ihr seid nicht, ihr könnt nichts und ich zeig's euch jetzt mal. Und auch die Leute würde ich nie wegschicken, sondern das, was ich, wie ich damit umgehe, ist knallharter Humor. Und ich bin da mir auch nicht so schade, dass, also selbst als Angriffsfolie mich selbst sozusagen zu exponieren und zu sagen, naja, was finden Sie denn? Können wir mal gerne von oben nach unten an meiner Person, an meinem Körper lang gehen? Was finden Sie denn jetzt so blöd? Da habe ich die falschen Sachen an. Ist es die Farbe? Ist es was stört Sie denn jetzt genau? Und in dem Moment ist halt sozusagen der Druck raus, weil klar ist, ach so, die Person, die funktioniert ja gar nicht so, dass ich sie jetzt sozusagen aufmischen kann und endlich mal wie so eine Gegnerin hab, wie auf der Straße, Demo und Gegendemo und alle schreien sich an und finden sich total bekloppt gegenseitig und sprechen sich das Existenzrecht ab. So ist es halt nicht. Und ab da hat man auch eine andere Ebene. Da weiß nämlich die Person, okay, das läuft hier so nicht. Also die Regeln werden neu gemeinsam gesetzt und daran bin ich nämlich dann genauso beteiligt und kann sagen, okay, nachdem wir das geklärt haben, können wir jetzt noch mal kurz auf das Thema gucken, weil unser Thema ist nämlich so und so. Dann geht's ganz anders weiter.
Es kommt mir ein bisschen vor wie in der Kampfkunst, wo man die Energie des Angreifers nimmt und dann umwandelt und dann liegt jemand liebevoll auf der Matte. Gegen Ende unseres Gesprächs würde ich gerne eure Expertise nochmal nutzen. Es geht ja in dieser Podcast-Reihe um Zusammenkünfte von Menschen. Die könnten ja dem Kennenlernen, dem Gespräch, dem gegenseitigen Verständnis dienen. Habt ihr Tipps, wie man Menschen, die sich insbesondere bei Großveranstaltungen in der Regel nicht kennen, wie man die in einen inneren Zustand des wirklichen Zuhörens bringen kann? Auch zum Beispiel durch eine gute Moderation. Bettina. Oder Christina, wer anfangen möchte?
Also Großveranstaltungen, das ist natürlich schon auch eine hohe Kunst, weil viele Leute sind da, alle wollen sich irgendwie eigentlich mitteilen und alle können aber nicht durcheinander reden. Und deswegen ist also die Großveranstaltung aufteilen, zum Beispiel mit soziometrischen Methoden, dass man viele Fragestellungen gibt, sagt, okay, bitte stellt euch mal in die Ecke oder an dieser Stelle auf in einer Linie und dann geht kurz ins Gespräch miteinander, mit eurer direkten Standnachbarin, warum ihr da genau gerade steht, mit welcher Position, mit welcher Haltung, mit welcher Erfahrung. Und da muss man das natürlich wieder zusammenführen, indem man einzelne Personen mit dem Mikro einholt und sagt, und erzählen Sie mal, was gerade bei Ihnen im Gespräch passiert ist und dann zu einer anderen Person gehen, die ja vielleicht an einer ganz anderen Stelle steht und auf diese Weise so in alternierenden Prozessen versuchen, ein größeres Stimmungsbild zu erreichen, das gar nicht ist wie eine normale Podiumsdiskussion. Da sitzt eine unklar große Gruppe an Menschen, die trägt eigentlich die ganzen Erfahrungen auch in sich und ist Expertin ihrer selbst und ihrer Lebenswelt und kommt aber nie zu Wort, weil sie sich auch nicht trauen, vor so vielen Leuten zu sprechen. Und das ist so schade. Ich glaube, das ist eigentlich nicht mehr die Zeit, um solche Formate durchzuführen. Weil wir brauchen jetzt wirklich viel mehr Schwarmintelligenz und das müssen wir gut hervorholen. Und dann ist das auch total spannend. Dann geht es nämlich nicht nur darum, das zu hören, was das Podium, das sozusagen explizite Expertinnen sind und irgendwelche Professionals, sondern wirklich das eigene Erleben, die eigene Lebenswelt nach vorne zu bringen. Und normalerweise, also in meiner Erfahrung ist es so, dass Leute sich dann aus dem Publikum viel eher zuhören, weil das ist ja praktisch ihre eigene, sie könnten ja diejenigen sein, die jetzt gerade sprechen oder vielleicht auch wirklich noch gleich zur Sprache kommen. Und nach meinem Dafürhalten ist da die Aufmerksamkeit eine ganz andere. Nämlich nicht so ein, wir werden hier belehrt, sondern ich bin auch eine Person, die vielleicht gleich ganz lehrreich dazu beitragen kann, das Gespräch zu bereichern.
Mir ist es vielen ein Anliegen, so die emotionale Qualität von Zuhören und wenn einem zugehört wird, das hätte ich gerne mehr in der Gesellschaft, weil ich das eben aus meinem täglichen Berufsleben so mitkriege, wie viel das bedeutet, dieses, wenn einem mal zugehört wird. Man tritt auf eine ganz andere Art in Kontakt und man ist geneigter und auch motivierter, irgendwie sich anderen Personen zuzuwenden, wenn man diese Qualität erlebt hat. Und das würde mich zumindest sehr freuen, wenn das mehr Menschen praktizieren würden. Und da wäre eine Übung, die wir auch in der Ausbildung machen, die habe ich auch in meiner systemischen Ausbildung gemacht. Das ist jetzt nichts, was wir erfunden haben, ne? Aber ist tatsächlich dieses, man hat 5 bis 10 Minuten Redezeit, also eine Person, und die andere Person hört einfach zu. Sagt nichts, bewertet nicht, stellt keine Frage, lässt die andere Person reden, nickt oder macht mhm, aber mehr nicht. Und das ist erstmal unglaublich verunsichernd und man weiß überhaupt nicht als die redende Person, ne, so, oh Gott, ja, und was denkt die jetzt? Und nichtsdestotrotz, danach wird gewechselt, es wird nicht drüber gesprochen, danach redet die andere Person. Und in der Regel verlassen hinterher 2 Personen den Raum, die sich unglaublich verbunden fühlen, auf allen Ebenen.
Und das kann man eben auch mit 1000 Menschen machen. Das sind dann 500 Paarungen. Ihr beiden sprecht mir sehr aus der Seele. Ich benutze mal diesen Begriff.
Aber eigentlich sind wir ja nicht ein Gesprächsprojekt, sondern wir sind ja ein Projekt aufsuchender Demokratiearbeit. Und das geht weit über das Gespräch hinaus. Und deswegen wollte ich nochmal sagen, während wir miteinander sprechen, mit Fahrgästen, sind wir eigentlich eher sowas wie ein rollender Bürgerinnenrat zu unterschiedlichen kommunalen, regionalen, globalen Themen und erarbeiten miteinander Dinge, die wir dann zurück an die Verwaltung geben. Das ist ein Bestandteil, aber es gibt auch noch diesen anderen.
Mich bringt das dazu, euch beiden nochmal eine Frage zu stellen. Zuerst dir, Christina, wie messt ihr den Erfolg dessen, was ihr tut? Weil dieser Erfolg ist ja... Es ist schwierig zu messen, aber ihr braucht ja Erfolg für die eigene Motivation. Also was bewirkt ihr?
Na, also der direkte, unmittelbare Erfolg ist natürlich, wenn die Leute sich hier gerade am Gespräch teilgenommen haben, unglaublich dankbar verabschieden und sagen, ach, das war so ein gutes Gespräch und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht, aber jetzt bin ich total dankbar, dass ich teilgenommen habe. Dann gibt es relativ viele E-Mails, die wir bekommen. Wir haben eine Feedback-Funktion auf unserer Seite. Wir werden gerade evaluiert von der Fernuniversität Hagen. Also da läuft sozusagen an Wirkungsmessungen eine ganze Menge. Wir haben aber auch eine andere Wirkungskonsequenz in den Menschen, die uns beauftragen mit bestimmten Themen. Also zum Beispiel die Klimastabsstelle bei der Umweltbürgermeisterin der Stadt Dresden. Und die sagen, oh Gott, das habt ihr alles miteinander rausgefunden. Das ist mit 400 Menschen im laufenden Straßenbahnbetrieb. Das ist ja unglaublich. Diese vielen Ergebnisse, die auch noch qualitativ sinnvoll sind. Und genau, das ist wie so ein breites und gleichzeitig tiefes, also quantitativ und qualitativ genommenes Stimmungsbild, was wir mit den Fahrgästen erarbeitet haben. Und das ist natürlich auch wiederum eine total große Wirkung und ein großer Erfolg, dass wir da in der Lage sind, in einer Alltagssituation sowas miteinander gedacht und diskutiert zu haben.
Chapeau. Bettina, du hast gesagt, ihr habt eigentlich immer nur einen Kontakt mit den, ich weiß nicht, wie ihr den nennt, Klientinnen, Klienten. Wie könnt ihr euren Erfolg ja verinnerlichen, messen, wie auch immer?
Naja, nicht unbedingt dadurch, dass wir immer noch angerufen werden, weil das ja leider tatsächlich rein gesellschaftlich eher ein Armutszeugnis ist. Aber okay, Erfolg, das ist ganz... Vielschrittig ist mehr sozusagen eine Sache zwischen 2 Personen oder dass eben am Ende des Telefonats ein Dankeschön kommt. Es muss ja aber auch nicht immer ein Dankeschön sein. Ich denke jetzt gerade daran, dass neulich eine Ehrenamtliche ein sehr intensives Telefonat hatte mit einer jungen Frau, die sich selbst suizidieren wollte. Und sie hat geschafft, dieses Gespräch mit dieser Frau so lange zu führen und so dicht an ihr dran zu bleiben, dass sie parallel Hilfe, also auch, dass nach Hilfe gefragt wurde und die Ehrenamtliche Parallelhilfe hinschicken konnte und sie am Telefon Zeuge war, wie die Hilfe eingetroffen ist und sie dann tatsächlich auflegen konnte in der Gewissheit, dieser Mensch lebt noch. Und das ist natürlich auch eine Art von Erfolg und ich bin mir sicher, dass die anrufende Person jetzt nicht unbedingt in der Lage war, Danke zu sagen. Also es geht ja nicht immer um dieses Danke, sondern eher, dass man aus dem Telefonat geht und merkt, man hat ein Stück Entlastung bringen können, in dem Fall eine große. Man hat vielleicht gemeinsam sogar gelacht, obwohl man das am Anfang des Gesprächs gar nicht dachte. Solche Dinge, es sind eher so kleine Erfolge, die wir feiern.
Da sagt das Leben dann Danke. Ich sage euch beiden jetzt Danke, dass ihr mich, dass ihr uns an euren Erfahrungen auf diese intensive Art und Weise habe teilhaben lassen. Ich glaube, davon kann jede und jeder profitieren, ob das in der Familie ist, in der Partnerschaft, im Verein, im Team, weil überall gutes Zuhören Teil von guter Kommunikation ist. Und Christina, Bettina, ich danke euch herzlich fürs Mitmachen.
Vielen Dank.
Vielen Dank an dich.
Genau, vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Dies war eine Podcast-Folge aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.